Ein weiteres Beispiel, wie Flüchtlinge produziert werden, sind, wie in der Einleitung von Peter Bossert erwähnt, die Staudämme. Das krasseste davon ist der Manantali-Staudamm, wo von dem die ärmsten Länder von der Sahelzone betroffen sind. Der Staudamm selber steht in Mali, ist 1,5 Kilometer lang, 60 Meter hoch und soll auf einer Fläche von 3550 Quadratkilometer Land das Wasser aufstauen. Das Projekt ist wirtschaftlich, sozial und ökologisch völlig daneben. In Mali ist das Pro-Kopf-Einkommen 190 Dollar, die Analphabetenrate 90% und die Lebenserwartung 43 Jahre. Mali ist schon 1984 mit 960 Millionen Dollar verschuldet gewesen. Durch den See werden 20'000 Menschen von ihren Dörfern vertrieben. Durch die künstliche Bewässerung versalzen langsam die Böden. Die Ausbreitung von Malaria wird zunehmen. 70 Quadratkilometer Wald werden unmittelbar zerstört. Weitere 430 Quadratkilometer werden durch die ausbleibenden Überschwemmungen absterben. Grotesk ist, was das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten am 24. Juni 1980, das ist noch vor Manantali, dazu gemeint hat. Ich zitiere: Im Rahmen des Kampfes gegen eine zunehmende Verwüstung, und Verwüstung ist da im eigentlichen Sinn vom Wort gemeint, gegen eine zunehmende Verwüstung haben in Mali die Erhaltung bestehender Wälder und die Aufforstung vorrangige Bedeutung. Der Bund unterstützt das malische Forstprogramm mit einem Beitrag von 20 Millionen Franken für 5 Jahre. Der Bundesrat meint am 12. Juni 1984 zur Waldzerstörung durch den Staudamm, ich zitiere, da sich die Beteiligung der Schweiz auf den Dammbau beschränkt, gibt es keine Möglichkeit, das Projekt zu beeinflussen. Darüber hinaus wäre es nicht angemessen gewesen, gegenüber der Projektverantwortlichen durch einen negativen Exportrisikogarantieentscheid solche Vorbehalte auszudrücken. Dazu jetzt noch genauer. Der Bau vom Malantali-Damm ist einem internationalen Konsortium übergeben worden. Die Schweizer Baufirma Losinger ist mit 155 Millionen Franken daran beteiligt. Diese Firma hat die Gewährung von einer Exportrisikogarantie beantragt. Sobald die Öffentlichkeit von dem Exportrisikogarantiegesuch erfahren hat, ist die Diskussion losgegangen. Mali ist ein Schwerpunktland von der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit. Als erstes und einziges Mal sind Hilfswerke offiziell von der Exportrisikogarantiekommission angefragt worden. Die Exportrisikogarantiekommission, das Bundesamt für Aussenwirtschaft und das Volkswirtschaftsdepartement haben dann aber die entwicklungspolitischen Grundsätze in den Wind geschlagen und die Gewährung der Garantie durchgesetzt. Ihr hört immer noch den Phoenix Special zum Thema Fields zwischen Politik und Wirtschaft. Der folgende Teil des Vortrags befasst sich mit Mechanismen der Schweizer Politik. Aus technischen Gründen haben wir einzelne Teile von dem Vortrag überarbeiten und ergänzen.
Also jetzt möchte ich da auch noch darauf eingehen, wie denn jetzt diese Politik wirklich gemacht wird. Und was ich jetzt beschreibe, das bezieht sich hauptsächlich eben auf diese Politik gegenüber der Dritten Welt. Aber ich glaube, dass diese Zusammenhänge, diese Tatsachen, dass die relativ allgemeingültig sind, also dass man die auch gut auf andere Bereiche der Politik übertragen kann. Von daher ist das einfach ein Beispiel.
Die Schweiz ist eine Verbandsdemokratie. Der Rudolf Strahm schreibt in seinem Buch Wirtschaftsbuch Schweiz: Der Staats- und Wirtschaftskundeunterricht vermittelt staatsbürgerliche Klischees über die Gestaltung der Wirtschaftspolitik, welche der Wirtschaftswirklichkeit in keiner Weise entsprechen. Die demokratisch gewählten Behörden, nämlich das Parlament als Legislative und der Bundesrat als Exekutive, haben nur begrenzte Funktionen in der wirklichen Wirtschaftspolitik des Staates. Die Entscheidungsprozesse werden faktisch von den Wirtschaftsverbänden geprägt und gestaltet. Dieses Interessenkartell von Staatsverwaltung und Verbänden nennt man auch Korporativstaat oder parastaatliche Verwaltung. Der Verbandseinfluss, der in den gängigen Staatskunde-Lehrbüchern kaum behandelt wird, ist in den letzten Jahren durch das nationale Forschungsprogramm Entscheidungsprozesse in der Schweizer Demokratie des Nationalfonds an mehreren Universitäten untersucht und behandelt worden. Die nachfolgenden Ausführungen stellen eine Zusammenfassung dieser Untersuchungen dar. Einflussmöglichkeiten der Verbände. Zuerst einmal das Vernehmlassungsverfahren. Dazu schreibt der Rudolf Strahm: Bevor der Bundesrat dem Parlament Gesetzesentwürfe unterbreitet und über Ausführungserlasse beschließt, befragt er die Wirtschaftsverbände, die interessierten Organisationen und die Kantone, indem er ihnen einen Entwurf zur Stellungnahme vorlegt. Aufgrund der Stellungnahmen gestaltet die Bundesverwaltung die Entwürfe um. Dem Anliegen der Spitzenverbände wird oft bereits in diesem Stadium Rechnung getragen. Wenn eine Vorlage ins Parlament kommt, ist ein wesentlicher Teil des Entscheidungsprozesses bereits vorparlamentarisch gelaufen.
Das ist eine schweizerische Exklusivität, das gibt es in keinem anderen Land. Ich möchte da auch ein Zitat dazu vorlesen. Das stammt von Peter Klavadetscher. Er ist der Direktor des Gewerbeverbandes. Also sicher jemand, der es wissen muss. Er sagt, für die Wahlen sind die Parteien wichtig, in Sachfragen aber übernehmen die Spitzenverbände die Rolle der Parteien. Die sind ja dann natürlich keiner demokratischen Legitimation oder schon auch gar keiner Kontrolle unterworfen. Jetzt, wenn ich von den Verbänden rede, dann muss ich zuallererst auf den Vorort zu sprechen kommen. Ich habe bei den DIAS schon gesagt, das ist das Nervenzentrum der schweizerischen Wirtschaftslobby. Ein Journalist hat den Vorort auch als Politbüro der schweizerischen Wirtschaft bezeichnet.
Im Vorort sind 19 kantonale Industrie- und Handelskammern sowie 14 Branchenverbände, darunter als wichtigste die Vereinigung Schweizerischer Maschinenindustrieller und die Schweizerische Gesellschaft für chemische Industrie vereinigt. Der Vorort setzt sich in allen Bereichen für weniger Staat, weniger Steuern und weniger gesetzliche Vorschriften ein. Eine Ausnahme bilden dabei das Militär und die Subventionen für die Industrie. Der Verband hat die Aufgabe, die Meinungen und Interessen der verschiedenen Branchen zu sammeln und zu koordinieren.
Die haben sich da alle zusammengeschlossen, schon im vergangenen Jahrhundert, deshalb auch der komische Name, und zwar ganz klar, um mit einer Stimme und einer umso wichtigeren Stimme auftreten zu können. Er wurde geschaffen zur politischen Einflussnahme, anfänglich um das Fabrikgesetz zu bodigen, 1888, das ist ihm nicht gelungen, aber Unterdessen haben sie also dazu gelernt. Durch diesen Zusammenschluss ist es der Wirtschaft möglich, mit einer Stimme umso mächtiger aufzutreten. Sie koordinieren also die Meinungen zwischen all den verschiedenen Firmen, Branchen, Regionen und so weiter. Und wenn sie sich dann äußern, dann mit umso mehr Gewicht, das ist ganz klar. Der Vorort mischt sich bei allen Fragen ein. Sei es Umweltschutz, sei es Landwirtschaftspolitik, AHV oder natürlich eben auch die Wirtschaftspolitik im eigentlichen Sinn. Früher war der Vorort, der ein privater Verein ist, wie die Erklärung von Bern zum Beispiel, früher war der Vorort einquartiert direkt beim Volkswirtschaftsdepartement, hatte der seine Büros. Dann ist er umgezogen in die Nationalbank. Und heute ist er eben an der Börsenstraße, also etwa 100 Meter von der Nationalbank weg. Aber was ich eben typisch finde, ist diese Diskretion der Macht, die man schon diesen Büros angesehen hat. Das trifft auch zu für die Direktoren dieses Vororts. Ich kann mal drei Namen nennen. Die drei letzten Direktoren, das waren Kurt Moser, Gerhard Winterberger, Heinrich Homberger. Das sind Namen, die niemand kennt. Wirklich niemand kennt. Die mischen da im Hintergrund und haben die Macht eines 8. oder vielleicht 9. muss man heute sagen, eines 9. Bundesrats. Ich möchte auch ein Zitat dazu zum Vorort vorlesen von Franz Plankart, eben diesem Direktoren des Bundesamts für Außenwirtschaft. Der hat gesagt vor einem Jahr, es versteht sich von selbst, dass wir keine Politik machen können, ohne den Vorort überzeugt zu haben oder uns überzeugen zu lassen. Das ist also sehr ehrlich da von diesem obersten Außenwirtschaftspolitiker. Neben dem Vorort gibt es auch noch weitere sogenannte Spitzenverbände. Die sind aber weniger wichtig in diesen Fragen. Ich möchte sie nur kurz erwähnen einfach. Das ist der Gewerbeverband, der bekannt ist von all den reaktionären Referenden. Das ist die Bankiervereinigung, die sich vor allem in der Finanzpolitik äußert. Es ist der Schweizerische Bauernverband in der Agrarpolitik und es ist auch noch der Schweizerische Gewerkschaftsbund. We'll be right back. Wie üben denn diese Verbände ihre Macht aus? Ihr Lobbying, wie wird das betrieben? Ein wichtiger Kanal, das sind die Kommissionen. Die Schweiz ist ja ein sehr kommissionsfreudiges Land. Das gilt auch für die Politik auf der Bundesebene. Da gibt es außerhalb des Parlaments 400 Kommissionen, die da bestückt werden aus solchen Kreisen. Von diesen 400 sind 6 für die Außenwirtschaftspolitik zuständig, haben das mit der Politik auch gegenüber der Dritten Welt zu tun. Darauf möchte ich kurz eingehen, auf 3 davon. Die Aufgabe aller dieser Kommissionen ist offiziell die Beratung der Behörde, der Verwaltung und auch des Bundesrats. Aber viele dieser Kommissionen haben auch durchaus die Möglichkeit, selbst Entscheide zu fällen. Die wichtigste dieser Kommissionen in der Außenwirtschaftspolitik ist die ständige Wirtschaftsdelegation. Das ist auch so ein Wort, das kennt niemand. Kann man auch wieder vergessen, es ist nur wichtig, um was es geht. Die ständige Wirtschaftsdelegation ist ein sehr informelles und intimes, aber auch doch ein sehr wichtiges Gremium, und zwar wer sitzt denn dort drin? Das ist einerseits der Franz Blankart von der Verwaltung und daneben die 5 Direktoren dieser Spitzenverbände, also der Kurt Moser vom Vorort, dann vom Gewerbeverband, Bankiervereinigung, Bauernverband und Gewerkschaftsbund, der Beat Kappeler. Und die treffen sich da so alle 3 Monate ungefähr, und die Verwaltung kommt dann jeweils mit ihren neuesten Plänen und Vorhaben, und zwar zu einem Zeitpunkt in einer Phase, wo diese häufig nicht mal schriftlich festgehalten sind, wo wirklich erste Pläne gewälzt werden, wo noch sehr gut eine Einflussnahme möglich ist, wo da noch Sachen auch wieder schubladisiert werden können und so weiter. Diese Pläne werden also dieser Wirtschaftsdelegation vorgestellt, sei es ein neues Gesetz, sei es ein Standpunkt an einer wichtigen internationalen Verhandlung und so weiter. Und das wird dann da im sehr diskreten Rahmen wird das diskutiert. Ich möchte das noch ein bisschen beschreiben, diese Intimität. Logischerweise sind alle diese Sitzungen vertraulich, das gilt auch für alle anderen Kommissionen. Aber in dieser Wirtschaftsdelegation, da werden nicht mal Protokolle geführt. Nicht mal die Entscheide werden schriftlich festgehalten, wenn es diese Sitzungen gar nicht gäbe. Es gibt auch ein Verzeichnis von all diesen verschiedenen Kommissionen. Hier kann man bestellen. Als einzige meines Wissens ist die Wirtschaftsdelegation darin nicht erwähnt, wie wenn es die gar nicht gäbe. Offiziell werden diese Leute, diese Vertreter auch als Privatleute eingeladen. Wenn sich da der Kurt Moser und der Beat Kappeler und der Franz Blankart privat zum Kaffee treffen würden, als einzige aller Kommission gibt es auch keine Amtszeitbeschränkung. Das ist also ein bisschen zu diesem Rahmen, wie da eine wichtige Macht weit weg von der Öffentlichkeit ausgeübt wird. Die Wirtschaftsdelegation hat eine wichtige, eine Art Lenkungsfunktion oder Schleusenfunktion. Es können hier vor allem Pläne blockiert werden, also wenn der Moser sagt, ja jetzt Herr Blankart, oder wahrscheinlich sagt er Franz, jetzt liegt ihr also wirklich neben den Schuhen, dann ist klar, dann wird das nochmals überarbeitet, weil das interessiert die Verwaltung auch vor allem, was denken die grossen Machtgruppen im Land. Sie wollen also nicht eine Vorlage ausarbeiten und dann kommen sie damit und dann wird ein Referendum ergriffen, sondern sie sichern sich ab, indem sie die wichtigen Machtgruppen schon zum Vornherein mit einbeziehen. Und interessant ist eben zu sehen, wessen Meinung interessiert denn. Also ganz klar in erster Linie die der Wirtschaftsverbände. Das zu dieser ständigen Wirtschaftsdelegation. Daneben eine weitere Kommission ist auch die sogenannte Außenwirtschaftspolitische Kommission. Die hat eine ähnliche Aufgabe, ist aber weniger wichtig, sie ist auch größer. Die hat 35 Mitglieder. Da sind dann zum Beispiel Leute drin aus einzelnen Firmen. Siba Geigi, Sulzer hat jemand drin. Oder auch Migro und Coop, ich weiß auch nicht, was die mit Außenwirtschaftspolitik zu tun haben. Auch einzelne Branchenverbände und weitere Behörden und so weiter sind da vertreten. Auch, wenn es mir recht ist, zwei Gewerkschaftsvertreter, jemand von den Konsumentenorganisationen und so weiter. Ist aber weniger wichtig, die werden später angefragt, also später informiert, meistens schon mit mehr oder weniger pfannenfertigen Vorlagen. Was aber für die auch wichtig ist, wie auch für das andere Gremium, ist, dass sie schon zum Voraus informiert werden. Also sie erhalten diese Papiere, diese Vorlagen zugeschickt, bevor etwas in der NZZ steht, bevor die Parlamentarier informiert werden. Und sie können dann natürlich beginnen, ihre Positionen zu erarbeiten. Sie können dann die Kontakte knüpfen oder spielen lassen mit den Behörden, mit dem Parlament und so weiter. Sie können also eine Lobbyarbeit ins Rollen bringen mit einem Zeitvorsprung. Das ist auch eine wichtige Funktion aller dieser Kommissionen. Schließlich noch als dritte Kommission, die Kommission für die Exportrisikogarantie. Da muss ich vielleicht kurz sagen, was das überhaupt ist, diese ERG. Ich habe schon ein bisschen angetönt, es ist eine Art staatliche Versicherung für die Exportindustrie. Wenn die Aufträge erhält, vor allem aus der Dritten Welt, bei denen sie nicht sicher ist, ob die am Schluss auch bezahlt werden. Und die werden ja nicht bar bezahlt, sondern über Raten. Dann kann sie dieses Zahlungsrisiko versichern, eben bei dieser Bundesstelle, der ERG. Sie zahlen auch eine Prämie, wie bei einer anderen Versicherung, aber das wirft ein riesiges Defizit ab von eben mehreren hundert Millionen Franken im Jahr, weil eben jetzt gerade auch mit der Verschuldungskrise viele dieser Aufträge einfach nicht mehr bezahlt werden können. Das ist das eine Problem, einfach ein finanzpolitisches. Es ist aber auch ein großer entwicklungspolitischer Konflikt dahinter, weil der allergrößte Teil dieser ERG-Versicherungen, der wird für die Maschinenindustrie aufgewendet. In einzelnen Jahren bis 50% für die BBC alleine, oder auch die ABB. Und wenn wir sehen, was exportiert denn diese Maschinenindustrie in die dritte Welt, dann sind das natürlich häufig Dinge, die mit Entwicklung nichts zu tun haben, nur mit Fehlentwicklung, und die dann noch am Schluss mit Steuergeldern subventioniert werden. Von daher also eine sehr wichtige Instanz und auch eine sehr wichtige Kommission. Und da ist nun interessant zu sehen, wer denn dort drin sitzt. Es sind 6 Leute.